Ich lese die beiden Bibelabschnitte zur Predigt aus dem 2. Petrusbrief, ein Vers, und aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 15. Da heißt es im 2. Petrusbrief: Denn wir sind nicht ausgeklügelten Fabeln gefolgt, als wir euch kundgetan haben die Kraft und das Kommen unseres Herrn Jesus Christus, sondern wir haben seine Herrlichkeit selber gesehen. Und Paulus schreibt an die Gemeinde in Korinth: Denn als erstes habe ich euch weitergegeben, was ich auch empfangen habe, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tage nach der Schrift und dass er gesehen worden ist von Kephas, danach von den Zwölfen. Danach ist er gesehen worden von mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten heute noch leben, einige aber sind entschlafen. Danach ist er gesehen worden von Jakobus, danach von allen Aposteln. Zuletzt von allen ist er auch von mir als einer unzeitigen Geburt gesehen worden.
Liebe Gemeinde, zu Ostern feiert die Christenheit die Auferstehung ihres Herrn, Jesus Christus. Und damit, wie wir auch schon gehört haben, seinen Sieg über Sünde und Tod. In der nachösterlichen Zeit werden gerne die Berichte betrachtet, die sich mit den Erscheinungen des auferstandenen Jesus befassen. Und diese stoßen heute wie damals auf viel Skepsis und Unglauben. Ist auch unser Glaube an die Auferstehung des Herrn Jesus Christus so ganz ohne jeden Zweifel? Wo doch sogar Theologen darüber streiten, und nicht erst seit heute, sondern schon zu Jesu Zeiten. Die einen sagen, Jesus ist bildlich auferstanden. Andere sagen, Jesus blieb im Grab, und wieder andere sagen, Jesus ist leiblich auferstanden. Und wir? Was glauben wir? Was ist unsere Meinung? Ist unser Glaube wirklich so fest, dass wir mit voller Überzeugung sagen können, wie am Ostersonntag, er ist wahrhaftig auferstanden? Angenommen, Christus käme plötzlich leibhaftig hier herein, würden wir nicht auch mächtig erschrecken und fassungslos sein wie die Jünger damals in Jerusalem, als Jesus bei verschlossenen Türen auf einmal unter ihnen stand? Doch wir sagen, es ist die Wahrheit, es ist gewiss, Jesus ist auferstanden und lebt. Und dennoch, trotz dieser Gewissheit, Petrus schreibt den Gläubigen in 2. Petrus 1, Vers 12, deshalb will ich Sorge tragen, euch immer an diese Dinge zu erinnern, obwohl ihr sie wisst und bei der euch vorhandenen, in der euch vorhandenen Wahrheit gefestigt seid. Es tut uns also gut, uns die Dinge des Glaubens immer wieder vor Augen zu führen und zu vertiefen. Warum? Weil Satan versuchen wird, der Gegenspieler Gottes und Jesus, unsere Glaubensgewissheiten zu erschüttern. Und da schreibt nun ein Augenzeuge Jesu, der mit ihm auf dem Berg der Verklärung war: Wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Augenzeuge. Die alten Philosophen glaubten, die Erde sei der ruhende Mittelpunkt des Universums. Ihre Gestalt sei eine Scheibe, die von der Sonne umkreist wird. Dieses Weltbild, wissen wir, ist veraltet. Seit Kopernikus ist bekannt, dass die Erde kein ruhender Mittelpunkt ist, sondern ein winziges Pünktchen, das im Weltall um die Sonne kreist. Aber es ist der Gegenstand im Universum, dem Gott wegen des Menschen sein Hauptaugenmerk zuwendete und zuwendet. Ist veraltetes Weltbild gleichbedeutend mit veralteten Bibelberichten? Es gibt viele, die behaupten, erstens, schon zu Zeiten Jesu und der Apostel gab es Kreise, die die Aussagen Jesu und später auch des Neuen Testaments als Mythen abzustempeln versuchten. Spitzfindige Sadduzäer wollten Jesus mit der Frage der Auferstehung in die Enge treiben, nämlich wessen Frau ist denn in der Auferstehung diese Frau, die nacheinander mit 7 Männern verheiratet war? Die Sadduzäer waren eine Religionspartei, der die vornehmen Priestergeschlechter und Vertreter der weltlichen Aristokratie angehörten. Und sie lehnten alle Lehren ab, die über das Gesetz, das heißt über die 5 Bücher Mose, hinausgingen und waren die politisch führende Fraktion im jüdischen Rat. Und was antwortet Jesus ihnen? Ihr irret sehr, weil ihr die Schriften nicht kennt, noch die Kraft Gottes, denn in der Auferstehung heiraten sie nicht, noch werden sie verheiratet, sondern sie sind wie Engel im Himmel. Ganz klare Aussage. Die Sadduzäer leugneten alles Übernatürliche und somit auch die Auferstehung der Toten und die Existenz von Engeln. Das könnt ihr in Apostelgeschichte 23 im 8. Vers nachlesen. Jesus verweist auf 2. Mose 3, Vers 6. Ich bin der Gott Abrahams und der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Und Jesus fügt an, Gott ist nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebendigen. Ihr und unser Gott ist seit vor und zu allen Zeiten und in Ewigkeit ein lebendiger Gott. Und alle, die im Herrn sterben, wie es in der Offenbarung heißt, Paulus sagt es den Athenern ganz eindeutig, in ihm, das heißt in Christus, leben, weben und sind wir. Und den Kolossern schreibt er, denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Und Jesus sagt selbst in Johannes 11, wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Mit diesem Sadduzäergeist werden wir leider nicht nur in weltlichen Kreisen konfrontiert. Liberale Theologen, die von der historisch-kritischen Forschung beeinflusst sind, behaupten, dass es im Neuen Testament nur 21 Sätze gibt, die tatsächlich von Jesus aus Nazareth stammen. Tolle Behauptung. Alles andere sei auf die Seite zu legen, unter anderem auch die theologischen Deutungen des Apostels Paulus in der Abendmahlsliturgie, die den Opfertod Jesu am Kreuz als Heilshandeln für die Gläubigen deutet und anderes mehr. Zweitens, sind Zweifel an der Auferstehung in der säkularen Welt verständlich? Ein Toter, der wieder lebendig wird, der passt nicht in unsere Erfahrungswelt. Das muss man so stehen lassen. Warum? So etwas lässt sich nicht verstandesmäßig erfassen. Es lässt sich auch nicht logisch erklären. Es ist etwas so Außergewöhnliches und Unbegreifliches, dass man es unwillkürlich gar nicht glauben will. Auch deshalb nicht, um ja nicht an Tod, Endgericht und Ewigkeit denken zu müssen. Der bekannte Theologieprofessor Karl Barth wurde einmal von einem Studenten gefragt, Herr Professor, was ist das Prinzip Ihres Denkens, Ihre Grundregel, Ihr Grundsatz, von dem alles ausgeht? Und Barth antwortete, Jesus lebt und von dieser Tatsache gehe ich aus. Dass Jesus auferstanden ist und lebt, das ist wirklich der Grundsatz, auf den sich alles gründet und von dem alles ausgeht. Die Auferstehung Jesu Christi von den Toten ist die bedeutungsvollste Tatsache und das größte Ereignis der Weltgeschichte. Wem diese Gewissheit fehlt, dessen Leben ist letztlich sinnlos, haltlos und hoffnungslos. Ja, und wie kamen die Apostel zu der Überzeugung, dass Jesus wahrhaftig auferstanden ist und lebt? Erstens, er ist ihnen leibhaftig begegnet, als er plötzlich bei verschlossenen Türen mitten unter ihnen im Raum stand und sie damit gewaltig erschreckte. Mit seinem Gruß, Friede sei mit euch, beruhigte er sie. Da heißt es, da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Und nach Lukas 24 sagte Jesus zu ihnen, seht meine Hände und meine Füße. Ich bin es selber. Fühlt mich an und seht, dass ein Geist nicht hat Fleisch und Bein. Wie ihr seht, dass ich habe. Und da sie immer noch nicht glaubten vor Freude und sich verwunderten, sprach er zu ihnen, habt ihr etwas zu essen? Und sie legten ihm ein Stück gebratenen Fisch und etwas Wabenhonig vor. Und er nahm es und aß vor ihnen. Ganz klares Zeichen, dass er es wirklich ist. Zweitens, durch unser Denken allein können wir nicht zu der Überzeugung kommen, dass Christus wahrhaftig auferstanden ist, lebt und in unser Leben hineinwirkt. Paulus schreibt aus dieser Erkenntnis, der natürliche Mensch vernimmt nichts vom Geist Gottes. Es ist ihm eine Torheit, also wir würden sagen Blödsinn. Nach Johannes 20, bei der ersten Begegnung der Jünger mit dem Auferstandenen, blies Jesus sie an und sagte, nehmt hin den Heiligen Geist. Und solch ein von Jesus angeblasener war Professor Philipp Karl Johann Spitter, der Sohn von dem bekannten Pfarrer und Liederdichter Philipp Spitter. Den kennen wir aus unseren Liedern. Professor Spitter war als liberaler Theologe bekannt. Er meinte auch, aufgrund der wissenschaftlichen Erforschung der Bibel die Auferstehung Jesu leugnen und umdeuten zu müssen. Aber was geschah? Durch immer tiefere Beschäftigung mit dem Neuen Testament wurde er in seiner Anschauung über das Geschehen an Ostern immer unsicherer. Ja, er kam zu der Überzeugung, dass gerade die Berichte der Evangelien, vor allem die Freude der Jünger und ihr mutiges Zeugnis nicht anders zu erklären wären, als dass Christus wirklich von den Toten auferstanden sei. Diese völlige Änderung seiner Überzeugung behielt Professor Spitta nicht für sich, sondern bekannte sie offen, wo er mit Menschen über Jesus Christus ins Gespräch kam. Was er früher gegen die Berichte der Auferstehung Jesu geschrieben hatte, nahm er demütig und beschämt zurück und vertrat mit umso größerer Kraft und Glaubenswürdigkeit das Gegenteil. Warum ist die Auferstehung Jesu von den Toten für das Christentum so bedeutsam? Warum ist und bleibt sie das tragende und unerschütterliche Fundament des Glaubens? Die christliche Botschaft von der Nächstenliebe wird keine Frage von allen säkularen Seiten anerkannt und gelobt. Aber muss man den Begründer einer guten humanitären Lehre unbedingt vergöttlichen? Die ethische, philosophische und moralische Lehre der Bibel würde doch alleine genügen. Und dazu braucht man doch keine Auferstehungslehre. Und kein Leben nach dem Tod. Es würde doch für das Zusammenleben in diesem Leben völlig ausreichen. Aber der Apostel Paulus sieht das aus seiner Erfahrung ganz anders und bezieht dazu klare und eindeutige Stellung. Er sagt, ist Christus nicht auferstanden, so ist unsere Predigt, das heißt vom Verlorensein des Menschen ohne Christus, vergeblich. Schreibt er in 1. Korinther 15, Vers 14. Paulus macht die Auferstehung zur unbedingt notwendigen Kernaussage der christlichen Botschaft. Warum? Ohne sie ist auch unser Glaube vergeblich. Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die bedauernswertesten Menschen aller. Steht in 1. Korinther 19. Der nicht auferstandene Christus wäre nichts weiter als einer der vielen Märtyrer der großen Männer gewesen. Zum wirklichen Glauben an den auferstandenen Herrn Christus kommt der Mensch nur durch das geheimnisvolle Wirken des Wortes und Geistes Gottes. Das lehrt uns die Bibel und bezeugt uns die Erfahrung unzähliger Menschen bis auf den heutigen Tag. Ein Beispiel. Ein Arzt sagte zu einem gläubigen Mann, ich kann nicht begreifen, dass ein gebildeter Mann wie Sie an solch alte Fabeln glauben kann. Herr Doktor, war die Antwort. Stellen Sie sich einmal vor, Sie machten die Erfahrung, dass ein Heilmittel eine bestimmte Krankheit heilt. Stellen Sie sich weiter vor, dass Sie selbst durch dieses Mittel vom Tod gerettet worden sind und dass Sie bei 100 Patienten, die Sie behandelt hatten, denselben Erfolg beobachteten. Würden Sie nicht Vertrauen zu dieser Arznei haben? Selbstverständlich, erwiderte der Arzt. Sehen Sie, sagte daraufhin der gläubige Mann zu ihm, so ist es auch mit dem Vertrauen auf Jesus Christus und auf seine frohe Botschaft. Mein Glaube ruht auf Erfahrung, mögen andere von Fabeln und Märchen reden. Ich weiß, was ich erlebt habe. Mein Herz war früher voll Unruhe und Unfrieden. Ich wusste nicht, wozu ich auf der Welt war. Da hat sich Gott über mich erbarmt und mich zum Glauben an seinen Sohn geführt. Und seitdem bin ich ein anderer Mensch, habe Vergebung meiner Sünden, ewiges Leben durch Jesu Auferstehung und Hoffnung in jeder Lebenslage. Und was ich erlebt habe, haben seit Jahrhunderten Tausende von Christenmenschen in aller Welt erlebt, auch wir. Das Erste, was der Evangelist Johannes von dem auferstandenen Christus berichtet, ist nicht eine glanzvolle Kundgebung seiner Macht und Herrlichkeit vor Augen der Großen dieser Welt, sondern die Tröstung einer einsamen, betrübten und weinenden Frau, Maria von Magdala. Ihr bezeugte er sich in ihrem Suchen nach ganz plötzlich als der Überwinder des Todes und als Tröster in tiefstem Leid, mit der zärtlichen Anrede Maria. So ist Jesus auch heute noch und kommt in all denen auf irgendeine Weise ganz nahe, die ihm ihre Sorgen, Nöte und ihr Leid anvertrauen. Das ist das Vorrecht, das wir haben dürfen. Wie kann man nun zum Glauben an den auferstandenen Christus kommen? Ein Beispiel. Der Indienmissionar Dr. Stanley Jones erzählt in einem Gespräch zwischen einem muslimischen und einem christlichen Inder. Der Muslim sagte, wir haben einen Beweis für unsere Religion, den Christen nicht haben. In Mekka können wir das Grab des Propheten sehen. Und daher wissen wir, dass Mohammed gelebt hat. In Palästina aber könnt ihr kein Grab von Christus finden. Daher haben wir ein Beweismittel, das euch fehlt. Und der Christ antwortete, du hast recht. Wir Christen haben kein Grab, weil wir keinen toten Christus haben. Euer Mohammed ist tot. Aber unser Christus lebt. Christus lebt für uns, denn er spricht, ich lebe und ihr sollt auch leben. Johannes 14. Und der Apostel Paulus schreibt, leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Darum wir leben oder wir sterben, so sind wir des Herrn. Das ist die Geborgenheit, die uns nur durch den auferweckten Christus gegeben ist für Zeit und Ewigkeit. Ein weiteres Beispiel. Der weltbekannte Naturforscher und Atomphysiker Albert Einstein war jüdischer Abstammung. Er kannte das Alte und das Neue Testament. Kurz vor seinem Tod hat er folgendes Bekenntnis abgelegt. Ich bin ein Jude, aber das strahlende Bild des Nazareners hat einen überwältigenden Eindruck auf mich gemacht. Es gibt wirklich nur eine Stelle in der Welt, wo kein Dunkel zu sehen ist. Und das ist die Person Jesu Christi. In ihm hat Einstein die Wahrheit und das Leben erkannt. Was bedeutet nun die Auferstehung Christi konkret für uns? Wir wissen alle, dass jeder Mensch einmal sterben muss. Der Tod ist eine Realität in unserem Leben, der wir nicht ausweichen können. Und so erging es auch unserem Herrn Jesus Christus. Er hatte, solange er auf der Erde lebte, konsequent nach Gottes Willen gelebt und gehandelt. Er wurde, obwohl erwiesenermaßen unschuldig, doch hingerichtet. Seine Feinde konnten ihre bösen Absichten verwirklichen, weil einer seiner Vertrauten ihn verriet. Das Böse scheint hier offensichtlich über das Gute triumphiert zu haben. Gutes Tun zahlt sich nach den Maßstäben unserer Welt gemessen danach nicht aus. Indem Gott aber Jesus von den Toten auferweckt hat, bringt er zum Ausdruck, das Leben, das mein Sohn geführt hat, ist gut. Ich stehe voll zu ihm. Letztendlich siegt also doch das Gute über das Böse. Sogar der Tod wird überwunden. Gott bestätigt greifbar und demonstrativ das ganze Leben und Wirken Jesu seines Sohnes. Und damit bestätigt er aber auch unser Leben, wenn wir unser Leben im Sinne Jesu gestalten. Denn wir sind ja seine Glieder, Glieder seines Leibes hier auf Erden. Das muss man sich erst mal wieder bewusst machen. Gottes Auferstehungsmacht hat sich in Jesus bewiesen. Diese Auferstehung gab es nicht nur für den Sohn Gottes selbst. Sie gab es auch für drei Menschen durch Jesus. Seinen Freund Lazarus, den Jüngling von Nain und die Tochter des Jairus. Die hat er auferweckt. Diese Auferstehung ist auch uns verheißen, liebe Gemeinde. Paulus ist da ganz sicher. Er schreibt den Korinthern in 1. Korinther 15, wenn es keine Totenauferstehung gibt, ja, dann lasst uns essen und trinken und denn morgen sterben wir. Es stimmt. Wenn wir letzten Endes doch sterben und es kein Weiterleben nach dem Tod gibt, ja, dann ist im Grunde genommen ja doch alles egal und ohne Perspektive. Mit der Auferstehung der Toten aber begegnet Gott sichtbar der Sinnlosigkeit unseres Daseins. Er bestätigt zum einen den Sinn des Lebens und Sterbens Jesu und zum anderen bestätigt er den Sinn des Christenlebens überhaupt. Und das gibt Hoffnung, so wie der Chor heute gesungen hat. Eine Hoffnung, die über Verzweiflung und Sinnlosigkeit hinwegführt. Welch ein Trost! Eine Hoffnung, die unser Leben in all seinen Konsequenzen erst lebenswert macht. Diese Hoffnung, die im Vertrauen auf die Auferstehungsmacht Gottes entsteht, eröffnet uns einen Ausblick zu neuen Horizonten. Diese Hoffnung macht uns Mut, unser Leben mit all seinen Schwierigkeiten und Problemen neu anzupacken und das zu tun, was Gott von uns will. Wir sind von Jesu Auferstehung her unterwegs zu unserer Auferstehung am jüngsten Tag. Und diese beiden stehen in einem untrennbaren Zusammenhang miteinander. Martin Luther hat das einmal plastisch so illustriert. Wenn eine Frau in Geburtswehen liegt und die Hebamme feststellt, dass der Kopf des Babys durch ist, dann ist das Entscheidende gewonnen. Und so muss man das ansehen, der Kopf ist durch. Jesus Christus ist schon im neuen Leben. Und wer an ihn glaubt, gehört zu ihm, so wie die Glieder mit dem Leib und dem Haupt fest verwachsen sind. Und wenn Christus unser Haupt durch die Auferstehung durch ist, dann ist unsere Auferstehung gewiss. Der Kopf ist durch und es kann nicht mehr zweifelhaft sein, was mit den Fingern, den Händen, den Füßen und dem Rest geschieht. So ist unsere Auferstehung schon mehr als zur Hälfte geschehen, weil unser Haupt schon durch ist. Martin Luther. Dieses Bewusstsein und diesen festen Glauben an die Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus, der uns eine lebendige Hoffnung an unsere eigene Auferstehung verheißen hat, der schenke uns heute wieder diesen Vertrauen und diesen Glauben neu. Amen.